Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Projekt führen, Experienza was, die Geschichte geht weiter, Militärjustiz im 20. Jahrhundert. Experienza Vast, was ist das? Gewöhnlich trafen sich Künstler, Wissenschaftler in Cafés, im Café Voltaire oder in Kapscha in Bukarest. Viele haben sich im Gefängnis getroffen. Wir haben uns in einer deutschen Behörde getroffen, in der Wehrmachtsauskunftsstelle. Das ist ein ganz interessanter Ort mit einer sehr großen symbolischen Bedeutung, die vermutlich fast jede deutsche Familie in Anspruch genommen hat, die aber im Bewusstsein der Bevölkerung inexistent ist oder wenig existent ist, nicht inexistent, wenig existent. Wir haben einen Verein gegründet, Phantom e.V., der über ein Historikertreffen, das 20 Jahre in dieser Dienststelle stattgefunden hat, am Anfang, danach im Landesarchiv Berlin stattgefunden hat, einem Historikertreffen, das den Fragen der Zeitgeschichte gewidmet gewesen ist und von der Zentrale für politische Bildung als Bildungsveranstaltung anerkannt wurde, dieses Historikertreffen in Leben gerufen, um auch auf diese Behörde aufmerksam zu machen, die in diesem Jahr dem Bundesarchiv überführt wird, also im nächsten Jahr im Bundesarchiv überführt wird. Zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren war diese Sache noch nicht klar und man wusste auch nicht, was mit Unterlagen einer Behörde geschehen, die ihre Tätigkeit zu Ende geführt hat. Die Matadoren, die hier am Tisch sitzen, die kenne ich nicht aus Rumänien, mit denen habe ich nicht die deutsche Schule besucht, die habe ich einfach über meine Tätigkeit bei der deutschen Dienststelle kennengelernt und als Initiator dieses Historikertreffens. An einem Tag bekam ich von einem deutschen Historiker einen Anruf und der sagte mir, du, ich habe einen aus Rumänien kennengelernt, der ist sehr clever. Ich möchte ihn dir mal hinschicken, vielleicht kannst du ihm Zugang zu dem Aktenmaterial herstellen. Und dann kam plötzlich am Kaiser-Wilhelm-Platz oder beim Karl-Schumacher-Platz mir ein Typ entgegen und ich sagte, um Gottes Willen, welchen Spießer hat mir der auf den Hals geschickt? Das wird ja noch lustig werden. Das ist Ottmar Traschke, das ist eine wunderschöne Freundschaft entstanden und ich denke, wir werden noch paar Pferde zusammenstellen. Lars Kowronski und Michael Fiebig kamen aus Halle, einem Städtchen, von dem ich inzwischen fasziniert bin, das auch sehr viel mit Siebenbürgen zu tun hatte, mit Rumänien zu tun hatte. In Halle haben sehr viele Siebenbürger studiert, unter anderem auch Samuel von Bruckenthal, ein bedeutender Aufklärer und Gouverneur von Siebenbürgen. Das wussten wir nicht, aber so finden wir wieder zurück, so entstehen wieder Beziehungen zwischen Halle.
Mehr noch Gouverneur von Siebenbürgen.
Der wurde auch Gouverneur von Siebenbürgen. Lars Skowronski, der stille Lars, der inzwischen das Lächeln erlernt hat, nachdem er mit uns Zugang hat, hat die Mitarbeiter dieses Archivs fasziniert durch die Tatsache, dass er den Dienst vor ihnen begonnen hat. Das hat zu einem Krach geführt, weil er der Erste war, der Räume aufgeschlossen hat, indem er mit Aktenmaterial gearbeitet hat. Seitdem kommt er immer 15 Minuten später. Aber er ist immer um 7 Uhr spätestens auf der Matte und arbeitet. Was arbeiten Sie? Welches ist das Thema der Forschung, die uns zusammengebracht hat? Es ist ein Randthema, ein hochinteressantes Thema, und zwar das der Militärjustiz. Der Opfer der Militärjustiz. Und die beiden haben, glaube ich, die beste Datei in Deutschland aufgestellt, die fallmäßig belegen können, wie viele Opfer der Militärjustiz zu Opfer gefallen sind. Also das sind die Matadoren. Nachdem wir das 20. Mal dieses Historikertreffens ins Leben gerufen haben, haben wir uns entschieden, das in Europa zu weiterzuführen und wir haben eine Tagung vor einem Jahr, eineinhalb Jahr,
2016
in Klausenburg durchgeführt. Ich denke, als europäischer Verein sind wir nicht auf Deutschland konzentriert, sondern wir können europaweit wirken, sollten es auch und können dabei auch gewisse Sichtweisen zurechtrücken. Da möchte ich Ottmar bitten, uns sich vorzustellen und uns auch zu erklären, warum er mitgemacht hat, diese Tagung in Klausenburg zu organisieren.
Ja, vielen Dank, meine sehr geehrte Damen und Herren. Ja, es wäre viel zu sprechen über die Art und Weise, in der ich also Ludwig Nortz in 2005 kennengelernt habe. Er hat schon einiges also angedeutet. Also jetzt aber werde ich über die Militärjustiz sprechen. Also im Zuge der vielen Unterhaltungen, die ich damals und auch heute also mit Ludwig Nortz hatte und habe, also eine der zentralen Ideen war, und das war sein Verdienst, die Militärjustiz. Er hat immer also betont, dass man über die Militärjustiz etwas in Rumänien machen soll. Und ja, das stimmt, leider in der rumänischen Geschichtsschreibung ist fast nichts über die Militärjustiz geschrieben worden. Also ich meine selbstverständlich die Militärjustiz in Rumänien. Und deshalb habe ich also habe ich mich entschieden, also 2016 eine Konferenz mitzumachen und unter der Schirmherrschaft des Vereins Phantom, der Gedenkstätte Rote Ochse und der Zentrale Universitätsbibliothek in Klausenburg. Die Konferenz, die im Anfang Oktober stattgefunden habe, ist sehr gelungen. Dort wurden von rumänischen bzw. von deutschen Historikern Beiträge über die Militärjustiz in Rumänien und Deutschland also, vorgetragen. Und dieses Projekt, das jetzt also vorgestellt wird, zielt daran, also ein Buch mit den Beiträgen von dieser Konferenz zu veröffentlichen. Es ist sehr wichtig für Rumänien, weil wir beabsichtigen dazu, neue Forscher und Historiker in Rumänien zu ermuntern, dieses Thema zu behandeln. Umso mehr, als in den rumänischen Archiven gibt es viele Bestände, die guter Ausgangspunkt für dieses Thema sind. Vor allem, ich meine, das Bestand Militärjustiz, Abteilung Militärjustiz im rumänischen Kriegsministerium, ein Bestand, das im Militärarchiv Pitești aufbewahrt und wird und zur Forschung also zugänglich ist. Ich hoffe, dass dieses Projekt also verwirklicht wird und ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit zwischen rumänischen und deutschen Historikern wird sich nicht nur auf dieses Projekt beschränken, sondern es wird weitergehen und es wird fortgesetzt werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Wichtig für uns war, dass auch Historiker aus Ungarn anwesend gewesen sind.
Also Christian Ungvári.
Christian Ungvári aus Frankreich, aus Griechenland. Also das Buch wird sicherlich wesentlich mehr beinhalten als die Personen, die in Klausenburg anwesend waren. Carlo Gentile wird über Militärjustiz in Italien schreiben. Das Phänomen Militärjustiz möchten wir zumindest auf europäischer Ebene ansprechen. Und jetzt möchte ich Lars bitten, der ja aus Halle kommt und die Frage war, was hat Halle mit Rumänien zu tun, uns zu sagen, auf welche Gedanken er kam, um auch dem rumänischen Publikum dieses Thema nahezubringen.
Jetzt? Ja. Danke sehr. Was hat Rumänien mit Halle zu tun? Ja, das wird Michael Fiebig, mein Kollege und Leiter der Gedenkstätte Rote Ochse, nachher noch näher erläutern, denke ich, den Bogen dahin schlagen. Ich will nur noch mal zurückgreifen auf das, was Ludwig Nortz zu seiner Arbeit, zu seiner Verbindung zu Ottmar genannt hat, denn da ist die Verbindung auch zu dem, was ich gleich erzählen möchte. Von Ottmar wussten wir nämlich, dass das Thema Militärjustiz in Rumänien weder in der internationalen noch in der rumänischen Forschung bisher behandelt worden war. So dass wir vor der Herausforderung standen. Wir hatten uns vorgenommen, dort eine Tagung zu veranstalten. Wir wollten natürlich auch das rumänische Publikum ansprechen. Und wir standen vor der Frage, wie machen wir das? Also wie bringen wir einem Publikum etwas nahe, von dem es noch nie etwas gehört hat? Und wir haben uns dann dazu entschlossen, eine wirklich kleine Ausstellung zu machen mit exemplarischen Fällen, mit Fällen, die Einblicke geben in die Militärjustiz der Wehrmacht und mit Fällen, die gleichzeitig Einblicke geben in die Arbeit, die wir leisten in der Gedenkstätte, in die Forschungsarbeit. Das sah so aus, dass wir zunächst einmal versucht haben zu erklären, was ist Militärjustiz überhaupt während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland, Militärjustiz der Wehrmacht. Das ist etwas, was man in Deutschland heute so nicht mehr kennt. Die Bundeswehr kennt keine Militärjustiz, aber in vielen anderen Ländern, das ist eine Besonderheit, vom deutschen Blick aus gesehen, gibt es eine Militärjustiz weiter. Man muss dazu weiterhin wissen, die Besonderheit der Beziehung zwischen Deutschland und Rumänien im Zweiten Weltkrieg, dieses Land war nicht besetzt, das war ein Alliierter, ein Verbündeter, das heißt, die staatlichen Strukturen dort existierten weiter, die Justiz existierte dort weiter und auch die Militärjustiz. Als sich diese beiden Staaten zusammengetan hatten, Rumänien tritt 1940 dem Drei-Mächte-Pakt bei, gibt es dort also zwei parallele Strukturen. Wir haben die rumänische Militärjustiz und die deutsche Militärjustiz, die eigentlich nur funktioniert für ihre eigenen Truppen, die dorthin entsendet werden. Und diese beiden Punkte mussten wir zusammenbringen. Das haben wir versucht mit einigen Ausstellungstafeln. Ich möchte Ihnen das nur kurz exemplarisch zeigen. Das müssen Sie jetzt gar nicht versuchen zu lesen, ist viel zu klein. Nur als grafischen Eindruck. Auf diesen Tafeln haben wir versucht, die deutschen Strukturen, das deutsche Funktionieren dieser Gerichte zu erklären und darzustellen, das, was wir wissen. Das ist nicht besonders viel. Das war nur schlaglichtartig, was wir da darstellen konnten. Wir konnten einzelne Fälle zeigen. Sie sehen hier ein Dokument aus eben dieser Dienststelle, die Ludwig Nords benannt hat, die deutsche Dienststelle WAST in Berlin, die einen Fall mit Rumänien-Bezug, so will ich es mal nennen, zeigt. Wir hatten mehrere Wehrmachtgerichte in Rumänien, die dort tätig waren und die dort auch Soldaten verurteilt haben. Und wenn Sie dort auf die Spalte Todesort schauen, dann sehen Sie dort den Ort Galatz eingetragen. Dieses Dokument zeugt von der Verstreckung eines Todesurteils an einen Wehrmachtssoldaten in Rumänien. Das ist die Verbindung. Wir haben mehrere, sogar zahlreiche solcher Fälle und einige dieser Fälle haben wir auf Ausstellungstafeln dargestellt. Zu dem Fall vielleicht noch zwei Hintergrundinformationen. Das, was man ermitteln konnte, dieser Soldat hat, auch dies eine deutsch-rumänische Beziehung, einen rumänischen Landeseinwohner bestohlen und ist dafür von einem deutschen Gericht, von einem deutschen Wehrmachtgericht wegen Plünderns zum Tode verurteilt worden. Also so zu diesen binationalen Beziehungen. Auf der übergeordneten Ebene, das haben wir aber dokumentenmäßig bisher noch nicht belegen können, gehen wir davon aus, dass diese Beziehungen untereinander der beiden Justizapparate natürlich auf vertraglich in irgendeiner Art und Weise geregelt sein mussten. Das waren Bürokratien. Sie wissen, Bürokratien neigen dazu, vieles in Regelwerken festzuhalten. Das war auch hier der Fall. Wir haben, wie gesagt, die entsprechenden Dokumente noch nicht finden können, aber es gibt Belege dafür oder Hinweise dafür. Dieses Dokument in rumänischer Sprache, wie Sie sehen, aus einer deutschen Akte, aber stammend weist darauf hin. Es geht hier um zwei fahnenflüchtige Soldaten, die in Kiel von ihrer Truppe abhauen, versuchen in die Türkei zu kommen und dabei über Rumänien flüchten. Diese Flucht scheitert und sie scheitert in gewisser Weise tragisch, denn bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren, erschießt einer dieser beiden einen rumänischen Grenzsoldaten. Also wieder eine deutsch-rumänische Verquickung und jetzt sind die rumänischen Behörden mit im Spiel. Warum ist dieses Dokument für uns wichtig? Aus diesem Dokument geht hervor, dass die Wehrmachtjustiz, also die deutsche Justiz, versucht, diesen Soldaten ausgeliefert zu bekommen. Den haben die Rumänen im Gefängnis und die sagen aber nein, den geben wir euch nicht. Und die Begründung ist für uns interessant. Die begründen das damit, dass sie sagen, es gibt zwischen uns noch kein Auslieferungsabkommen. Das ist also dieser Hinweis auf dieses Regelwerk. Unsere Aufgabe ist es jetzt im nächsten Schritt, hoffentlich mit Ottmar und anderen Kolleginnen und Kollegen in Rumänien, diese entsprechenden Dokumente, die das auf übergeordneter Ebene reguliert haben, auch noch aufzutreiben. Wir haben dann noch verschiedene Einzelfälle dargestellt, die will ich Ihnen nur einmal kurz zeigen. Uns war wichtig zu zeigen, was ist Wehrmachtjustiz überhaupt, also zu zeigen, mit welchen Fällen befassten sich Kriegsgerichte der Wehrmacht damals und was hat das mit Rumänien zu tun. Dieser Fall, den wir hier darstellen von Friedrich Erhard und Günter Niese, der verbindet beide Komponenten miteinander. Hier geht es um die Verfolgung von Homosexuellen in der Wehrmacht. Und zwar in einer bestimmten Art und Weise. Diese beiden Militärangehörigen waren in Rumänien stationiert, waren unterwegs zu einer Zechtour, so muss man es wohl formulieren. Und der eine meinte, den anderen so verstanden zu haben, dass er versucht, eine sexuelle Beziehung anzubahnen. Das war aber nicht so. Der andere hat versucht, den dann in eine Falle zu stellen. Das Ganze ist gerichtsanhängig geworden und sie sind verurteilt worden. Sie sind beide verurteilt worden, sowohl der eine, der es versucht hat, und auch der andere, der denunziert hat. Das ist also auch ein Fall, einer von vielen, mit dem sich Wehrmachtgerichte befasst haben. Dieser Fall hier spielt in Rumänien. Ein anderer Fall, auch noch in drei Worten dargestellt, bezieht sich auf ein Massendelikt, was Kriegsgerichte verhandelt haben. Das Delikt, was am meisten mit höchsten Strafen belegt wurde, das Delikt der Fahnenflucht, der Desertion. Das ist der Fall des Soldaten Josef Schlösser, ebenfalls in Rumänien stationiert. Jemand, der in seiner Akte mit einer sogenannten freudlosen Kindheit und Jugend dargestellt wird, der früh Diebstähle begeht und dem eben das dann auch später in seinem Gerichtsprozess, er haut von seiner Einheit ab, er begeht Diebstähle, er bricht nach der Festnahme aus der Arrestanstalt aus, zum Negativen ausgelegt wird. Ihm wird gesagt, er hat eine kriminelle Karriere und unter anderem damit wird auch das gegen ihn verhängte Todesurteil begründet. Das sind so einige Fälle. Sie sehen, wir sind da noch ziemlich an der Oberfläche. Das würde noch nicht reichen, ein Buch zu füllen zur Militärjustiz oder zur Wehrmachtjustiz in Rumänien als einem verbündeten Staat. Aber ein Anfang ist gemacht. Und wir hoffen, dass wir da mit unserem Buch, was eben schon angerissen wurde, einen weiteren kleinen Beitrag leisten. Dann möchte ich jetzt schließen und das Wort wieder an Ludwig übergeben.
Ein Punkt, den ich für sehr wichtig halte in Deutschland, ist zu gewissen Themen eine Diskussion weit vorangeschritten, eine Diskussion, an der die Bevölkerung teilgenommen hat und teilnimmt. Und ein Beispiel einer solchen Diskussion ist die Militärjustiz. Ich glaube, der große Auslöser war der Filbinger Fall. Vielleicht erzählst du mehr darüber. Jedenfalls gab es hier starke Positionierungen, die einen behaupteten, vermutlich ehemalige Wehrmachtsjuristen, dass das alles sehr korrekt vor sich gegangen ist. Die anderen meinten, nee, das war ein Instrument nationalsozialistischer Gewaltherrschaft. Es sind 46.000 Menschen durch Wehrmachtsurteile zu Tode gekommen. Also es war ein Bedürfnis, ein gesellschaftliches Bedürfnis, darüber zu reden. Und den Weg könntest du uns vielleicht schildern. Ich finde es wichtig, dass man in Rumänien und in anderen Ländern, in denen dieses Instrument den Krieg überlebt hat, in Deutschland ist die Militärjustiz abgeschafft worden, dass man darüber redet. Über gewisse Institutionen wird nicht geredet, weil sie als sakrosankt gelten. Und ich denke, mit diesem Beitrag, wie wird in Deutschland darüber geredet, können wir einen Schritt in Richtung Europa gehen.
Ich will gar nicht zu weit ausholen und die ganze Geschichte der Wehrmachtjustiz-Geschichtsschreibung in Deutschland darstellen. Das würde viel zu weit führen. Wahrscheinlich, vielleicht ist es ganz einfach. Warum sitzt man hier? Warum in so einem Kreis? Im Jahre 1995 hat das Land Sachsen-Anhalt beschlossen, in einem Gebäude der immer noch im Betrieb befindlichen Justizvollzugsanstalt Halle, Sie sehen ja eine Luftaufnahme, ganz moderne, es ist also immer noch im Betrieb dieses Gefängnis, eine Gedenkstätte einzurichten. Dieses Gefängnis ist seit 1842 in Betrieb, seit 176 Jahren. Und während des Zweiten Weltkrieges dient dieses Gefängnis in der Nazizeit überhaupt als Zuchthaus für Männer. 1942, 100 Jahre nach Errichtung des Gefängnisses, wird das Lazarett, dieser Anstalt, das Krankenhaus, geschlossen. Und in diesem ehemaligen Krankenhaus wird jetzt getötet. Im Herbst 1942 beginnt man mit Hinrichtungen mit Hilfe einer Guillotine. Ab 1943, auf Wunsch der deutschen Wehrmacht, kommen Vorrichtungen zum Erhängen von Personen dazu. Als wir das angefangen haben zu untersuchen, 1995, wusste niemand, wie viele dort getötet worden sind und von welchen Gerichten die überhaupt abgeurteilt worden sind. In den ersten 3 Jahren der Forschung hat sich das herauskristallisiert. Allein in dem Hinrichtungsbau im Roten Ochsen, nur in diesem kleinen Gebäude, sind bis Kriegsende insgesamt 43 Frauen und 506 Männer und Jugendliche getötet worden. Die Hälfte, genau die Hälfte der dort Hingerichteten kommen von Gerichten der Wehrmacht. Und das war der Ausgangspunkt. Das wussten wir gar nicht vorher. Und zum Zweiten, als wir anfingen zu suchen nach den Quellen, wer sind diese Personen? Wer hat die verurteilt? Welche Gerichte? Was waren die zugrunde liegenden Delikte? Hatten wir gar keine Möglichkeit, in schneller Abfolge sozusagen und fundiert zu Erkenntnissen zu kommen. Und das war der Beginn, zu schauen, wo liegen eigentlich die Unterlagen. Und so ist ein gewisses Netzwerk entstanden. Es kam im Laufe der Zeit heraus, in welchen Archiven muss man suchen. Und diese Archive sind in der ganzen Welt verstreut. Der oberste Gerichtshof der Wehrmacht, das Reichskriegsgericht, hat sich bei Kriegsende noch über nach Bayern absetzen wollen. Soweit kamen die gar nicht. Die blieben liegen im sogenannten Sudetengebiet. Und das hat zur Folge, dass die Unterlagen dieses Gerichts, des obersten Gerichtshofes der Wehrmacht, heutzutage in Prag liegen. Die Unterlagen des obersten Berliner Wehrmachtgerichtes liegen heutzutage in Paris. Also man muss überall suchen, um an diese Informationen zu kommen. Und dieses Netzwerk von Informationen hätte gar nicht funktioniert über die Wehrmacht-Auskunftsstelle, denn dort liegen die Basisdaten der einzelnen deutschen Angeklagten und Verurteilten, der Deutschen zumindest, und einer ganzen Reihe von Kriegsgefangenen, die über Kriegsgerichte verurteilt worden sind. Also so hat die Vernetzung angefangen und dann bemerkt man, unter den Hingerichteten befinden sich Menschen aus 15 Ländern Europas. Da sind aber auch französische Juden dabei, die in Tunesien gelebt haben 1942. Also wie sind die Zusammenhänge? Und dann merkt man, das Forschungsfeld ist alleine dadurch international, weil man zwei Ebenen belegen möchte. Und das ist vielleicht das Vorletzte, was ich sagen will. Die eine Ebene ist, Opferehrung heißt zumindest, dass man wenigstens jetzt, so viele Jahre nach dem Krieg, die Familien informiert, denn ganz viele haben nie etwas erfahren. Das ist die wichtigste Aufgabe, die sich eine Gedenkstätte stellt natürlich. Und die Voraussetzung ist die Forschung, logisch. Und die zweite Ebene ist, wie hat solche Justiz funktioniert? Welche Strukturen gab es? Welches Personal war dort? Haben diese Menschen irgendwann mal drüber nachgedacht, dass das mit Recht nichts mehr zu tun hat, was sie da machen? Und wir finden erstaunlicherweise Juristen, die schon bemerkt haben, dass da was falsch läuft und entsprechend reagiert haben. Und das ist der Verbinder in die Gegenwart. Es ist eine schlimme Zeit. Menschen tun in einer bestimmten Zeit etwas, wo wir heutzutage sagen, das hätten die lieber lassen sollen. Aber das ist für uns leicht. Unser Job muss es sein, den Leuten heute zu sagen, dass es auch heute solche Situationen gibt. Und wir haben hier bloß eine extreme Zeit, wo man das deutlich macht. Und dann sind wir eben nicht mehr in Deutschland nur, sondern die Opfer kommen von überall her. Und die Strukturen gab es überall ähnlich, mit unterschiedlichen Aufgabensetzungen, mit unterschiedlichen Einzelstrukturen, das mag ja alles sein. Aber man muss es untereinander vergleichen. Und dann kommt man dahinter, wie sowas funktioniert hat und wie es hätte lieber nicht funktionieren sollen. Und daraus können wir das ableiten, was wir für die Gegenwart benötigen. Und Ottmar mit seinen Archiven in Rumänien hat ganz viele Dokumente, die unserer Forschung nützlich sind. Und wir haben über unsere Netzwerke Informationen, die der Forschung in Rumänien nützlich sind. Und so kommen wir alle mit unseren Feldern weiter. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir das in Deutschland von oben herab tun oder tun sollten. Dazu haben wir gar keinen Grund. Es gab keine Forschung über die Wehrmachtjustiz bis in die 80er Jahre. Ende 1978 erschien ein Buch, das ist aber gemacht worden von ehemaligen Wehrmachtjuristen. Die haben gesagt, wie es angeblich war. Aber eine objektive Forschung hat nicht stattgefunden. Das fing vorsichtig an, Mitte der 80er Jahre. Dann gab es mal eine Ausstellung 1993 in Berlin, dann brach es aber wieder ab. Das heißt, wir besetzen ein Forschungsfeld, um mal zwei Zahlen zu nennen, da kriegen Sie vielleicht ungefähr einen Überblick. Zivile Gerichte in Deutschland im Zweiten Weltkrieg haben 16.800 Todesurteile ausgesprochen, zivile Gerichte. Die Wehrmacht irgendwo zwischen 30.000 und 50.000. Wieso spielt denn diese Forschung keine Rolle? Alleine die Opferzahl würde es doch rechtfertigen, dass man da viel mehr macht. Und in dem Moment können wir ganz froh sein, dass wir in Halle so einen Impuls gesetzt haben, der immer mehr aufgegriffen wird. Wir sind schon in mehreren Ländern unterwegs gewesen. Und so ein Land wie Rumänien, wo man eigentlich noch gar nichts weiter weiß drüber, ist für uns, ganz böse gesagt, auch ein Glücksfall, weil man nochmal ganz von vorne anfangen kann und solche Netzwerke auch von unten nochmal knüpfen kann. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugehört haben, da dieses Jahr die Leipziger Buchmesse Rumänien gewidmet ist, möchte ich Ihnen einen Klassiker der rumänischen Literatur ans Herz legen, das dieses Thema behandelt. Pădurea Spânzuraților von Liviu Rebranu. Soviel ich weiß, ist der Wald der Gehängten von Liviu Rebranu in den 60er Jahren im Aufbauverlag übersetzt worden. Es muss aber auch jetzt eine neue Übersetzung auf den Markt gekommen sein, in einem namhaften, großen, namhaften Verlag. Rebranu geht von einer Geschichte aus, von der Geschichte seines Bruders, der Offizier in der K&K-Monarchie gewesen ist und der desertiert ist und der umgebracht wurde. Es ist ein wunderbarer Roman, den ich euch allen empfehlen kann. Und was ich noch sagen möchte ist, ich glaube, einer der rumänischen Autoren und Politiker, ich weiß nicht, ob Herr Vosganian das gewesen ist, meinte, dass da, die rumänische Literatur ein weißer Fleck in Europa ist. Das muss nicht so sein. Es gibt wunderbare Bücher über die rumänische Literatur, die müssen einfach nur übersetzt werden. Ich möchte nur das Buch von Manoilescu erwähnen, die neue Geschichte der rumänischen Literatur. Da ist zwar so ein großer Brocken, aber es gibt Kulturministerien in Rumänien und die könnten so ein Buch ins Deutsche oder ins Französische oder Englische übersetzen lassen. Also Literatur ist unheimlich viel in Rumänien. Für diejenigen, die sie über den freien jetzigen Markt nicht kriegen können, schaut euch immer Amazon und ZVAB an. Es ist unwahrscheinlich, es hat eine unwahrscheinlich große Übersetztätigkeit zwischen der DDR und Rumänien stattgefunden. Sie kriegen die ganze klassische rumänische Literatur über diese Internetverbindungen für 1,50 Euro, 2,05 Euro oder 10 Euro übers Internet. Vielleicht nicht die ganze, aber die wichtigen Werke. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.